Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame. Down, Set, Short.
Es passiert viel in der NFL. Dabei hat die Free Agency noch nicht mal angefangen. Aber wir haben uns entschieden, ein kleines Free Agency News Update zu liefern. Wir sind in dem Fall wie immer Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short. Ja, ich habe quasi schon alles angekündigt, was man ankündigen kann. es ist viel passiert, Free Agency noch nicht losgegangen, aber trotzdem schon so viele News, dass wir gedacht haben, wenn wir damit bis nächste Woche oder sogar bis Donnerstag warten, dann haben wir eine komplette News-Folge eigentlich zu machen, oder?
Ja, und das werden wir ja wahrscheinlich sogar so auch noch haben. Also ich weiß nicht, inwieweit wir den unseren Timeschedule schon verkünden können oder wollen, aber es wird in irgendeiner Art und Weise, wird es ja zwei Folgen in der kommenden Woche von uns geben.
Ich habe es insofern schon gespoilert, weil dieses News-Update heißt Teil 1 sozusagen, also das erste News-Update. Also wer richtig clever ist, wird darauf kommen, dass es möglicherweise noch eine Fortsetzung geben könnte.
Genau, also die Idee sozusagen, die wir haben, ähnlich wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben, ist eben am Dienstag vermutlich das erste News-Update rauszuhauen, weil ja erfahrungsgemäß am Montag schon recht viel passiert, wenn dann die Berater der Spieler, die Free Agents werden, offiziell mit den Teams verhandeln dürfen. Und dann eben im Laufe des Donnerstags, also die Donnerstagfolge wird eben nicht am Donnerstagmorgen rauskommen, wie ihr es gesagt habt, sondern
genau, da müssen wir mal gucken, wann die genau rauskommt.
Genau, irgendwann am Donnerstag.
Dann. Das werdet ihr mitkriegen, wenn ihr uns bei Twitter und bei Instagram folgt. Dann wisst ihr Bescheid, sobald die Folge da ist. Aber wie gesagt, nicht um 0 Uhr am Donnerstag wie gewohnt.
Nee, also macht halt, ergibt wenig Sinn in dem Fall dieses Jahr, weil ja eben dann offiziell die Free Agency auch startet am Mittwochabend und da ist es ja relativ sinnlos, vorher noch eine Folge aufzunehmen.
Aber wie gesagt, die Teams sind schon in der Vorbereitung sozusagen auf die Free Agency, trennen sich von Spielern, verlängern schon mit ihren Spielern teilweise. Ich glaube, über Franchise Tags haben wir über alle gesprochen oder kam danach noch welche? Wir gehen auf jeden Fall mal der Reihe nach durch.
Ja, genau, es kam noch was, aber da kommen wir, glaube ich, später noch dazu.
Wir fangen erst mal in New England an. Mhm. Bei den Patriots, denn da gab es eine relativ überraschende News. Wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, was machen die Patriots auf Quarterback? Und sie sind zu einer Lösung gekommen, die, glaube ich, nicht wahnsinnig viele nach diesem Jahr erwartet hätten. Sie verlängern mit Cam Newton.
Ja, genau, sie verlängern mit Cam Newton, der ja Free Agent geworden wäre. Also er hätte ja, sagen wir ja, auf den Markt gekommen. Also was ich da wirklich teilweise auf Twitter und Social Media generell gelesen habe, war echt Wahnsinn, muss ich schon sagen. So von wegen Patriots sind planlos, wie kann man sich nochmal an Cam Newton binden und so weiter. War ja Katastrophe letztes Jahr. Wir können gleich noch über das Sportliche sprechen, aber der Vertrag, dieser Deal, auf den sie sich da geeinigt haben, das ist ein absoluter No-Brainer für die Patriots aus meiner Sicht. Wenn wir uns diesen Vertrag mal anschauen. Ja, ich weiß, ein Jahr 14 Millionen und sowas ist halt das, was dann als erstes rumging. Und das ist halt das, die spielerfreundliche Seite, die halt meistens zuerst vom Spielerberater logischerweise geleakt wird an irgendeinen Insider. Das ist das mögliche Gesamtvolumen. Aber von was wir tatsächlich sprechen, sind 5 Millionen Dollar Base Value, 3,5 Millionen garantiert. Alles andere läuft über diverse mögliche Boni-Zahlungen. damit der Vertrag wirklich auf knapp 14 Millionen Dollar gehen könnte, dafür müssten die Patriots in den Super Bowl kommen, Cam müsste All-Pro werden und so weiter. Also, es ist alles passiert nur, wenn Cam wirklich, wirklich, wirklich starke Saison spielt. Oder andersrum gesagt, wenn Cam Newton sich alle Boni-Zahlungen verdient, dass er wirklich diese 14 Millionen Dollar kassiert, dann war er wahrscheinlich das Schnäppchen des Jahres, weil dann reden wir irgendwie von einem Top-3-Quarterback in der Saison. Im Endeffekt ist es, um es mal ganz klar zu sagen, ein Backup-Quarterback-Vertrag. Mit der Option, klar, Cam Newton kann auch der Starter sein, er kann sich ein bisschen mehr Geld dazu verdienen im Rahmen dieses Deals, aber es ist keineswegs irgendwie eine Garantie, dass Cam der Starting Quarterback ist, dass das jetzt automatisch sozusagen nochmal ein Jahr mit ihm weitermachen. Im Prinzip ist es eine Art Versicherung, wenn man so will. Es ist eine Versicherung, es ist ein Deal, der eine Base-Value mitbringt und Cam sozusagen gibt dir eine Base-Value, eine sportliche. That's it. Also mehr ist es quasi nicht.
Und ich meine, gehst du jetzt davon aus, dass es vielleicht auch für die Patriots insofern ein Backup-Vertrag oder ein Backup-Quarterback-Vertrag ist, insofern, dass sie tatsächlich dann im Draft noch sehr früh in Richtung Quarterback gehen oder vielleicht sogar in der Free Agency tatsächlich noch jemand anderes versuchen zu holen?
Free Agency glaube ich eher nicht. Mhm. Ich denke aber, und das ist halt die spannende Frage, ich meine, die Patriots haben seit 2001 oder 2002 oder sowas nicht mehr in der oberen Hälfte gedraftet, also einen Top-16-Pick gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wir kennen sozusagen das Patriots-Draft-Verhalten in der Hinsicht auch nicht. Und wir kennen natürlich auch nicht das Patriots-Draft-Verhalten in dem Sinne, wenn sie einen klar deutlichen Quarterback brauchen. Hatten wir letztes Jahr, da haben sie halt später gepickt. Dieses Jahr wären sie ja sozusagen eines dieser typischen Teams, das so knapp außerhalb der Top-10 pickt, einen Quarterback bräuchte, könnten sich ja hochtraden irgendwie so in die Top-10, Top-8, diese Range in etwa. Ich denke, im Endeffekt ist der Deal, das, was ich gerade gesagt habe, eine Absicherung. Wenn ein Quarterback im Draft in Reichweite kommt, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht ein paar Spots für ihn hochgehen. Ich denke nicht, dass sie jetzt irgendwie an Position 4 oder 5 traden oder sowas, aber sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal, Justin Fields rutscht ab, ist an 9 noch da, dass sie dann auf 9 hochtraden. So diese Kategorie, das kann ich mir vorstellen. Wenn es aber so kommen sollte, dass die Quarterbacks alle Top 10 tatsächlich gehen, dass Top 10 5 Quarterbacks gehen, was ich nicht glaube, aber sagen wir mal, Top 10 gehen 5 Quarterbacks und die Patriots sind sozusagen dann der Verlierer in dem Sinne, dass keiner mehr für sie da ist, dann hätten sie halt eine Absicherung mit Cam. Mhm. So sehe ich den Deal. Und können wir sportlich drüber diskutieren? Klar, ich glaube, da haben wir letztes Jahr auch viel drüber gesprochen. Er war schlecht. Man muss natürlich auch sagen, und da haben wir auch viel drüber gesprochen, genau, die Receiver waren halt eine Katastrophe. Und in die müssen die Patriots so oder so investieren, egal, wer da Quarterback spielt. Und wenn er jetzt eine komplette, also hat eine Saison gespielt, er kriegt jetzt eine komplette Offseason, das darf man ja auch nicht vergessen. Letztes Jahr hat der Cam erst im August oder sowas, glaube ich.
Es war spät auf jeden Fall, ja.
Genau. Er ist an Corona erkrankt im Laufe der Saison. Also die Umstände waren schon alles andere als ideal. Und ich glaube, wenn die Patriots jetzt in die Umstände noch weiter investieren, was sie, glaube ich, machen werden, und was sie, wie gesagt, machen müssten, unabhängig davon, wer der Quarterback ist, dann wird auch Cam Newton wieder eine bessere Saison spielen, wenn er es spielen sollte im Endeffekt.
Ja, ich bin ähnlich, also ich bin so ein bisschen wie der Vertrag, wenig aussagekräftig beziehungsweise relativ unemotional. Also ich habe die News gelesen, habe gedacht so, huch, okay, ja, und war eher so, wie du das jetzt auch analysiert hast, so, ja, sie halten den, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann trotzdem noch einen jungen Quarterback holen.
Ja, genau.
Es sind dann jetzt so Sachen, so Big Moves sind vom Tisch, ne, wie irgendwie ein Trade für einen gestandenen Quarterback und sowas.
Aber, Deshaun Watson oder?
Ja, oder genau, Garoppolo, ja. Was ja auch irgendwie, aber ne, genau. Du weißt, was ich meine. Die Sachen sind jetzt vom Tisch, aber ich kann mir halt immer noch vorstellen, ja, das ist da halt, um halt nicht in diese gleiche Falle zu tappen wie letztes Jahr, da auf dem letzten Drücker dann noch mal ihn zu bekommen, sondern du hast jetzt, theoretisch hast du eine solide oder sagen wir mal eine okaye Version oder eine okaye Lösung, sagen wir so, und du kannst jetzt gucken, wie du dann im Draft, wie der Draft fällt und ja, ähnlich genau. Wie du es analysierst. Aber ich bin wirklich sehr unemotional gewesen tatsächlich.
Also, du hast halt einen Floor jetzt im Prinzip. Ja. Das ist ja das, wo wir sagen, generell finde ich für die Free Agency ein wichtiger Punkt. In der Free Agency geht es ja auch eben viel darum, akute Lücken anzugehen, damit du im Draft eben nicht akute Lücken schließen musst und dann halt für Spieler reachen musst. Und wenn du jetzt eben eine gewisse Baseline hast, wo ich zum Beispiel sage, anderes Team, Chicago, Chicago hat die im Moment nicht. Da wäre Nick Foles aktuell der Starter. Und das wäre dann für mich doch noch mal eine Kategorie drunter.
Ja, nach letzter Saison muss man halt wirklich fragen, wie weit ist Nick Foles unter Cam Newton? Aber klar, wenn er sich wieder verbessert und mehr Richtung seines Normalniveaus kommt, oder dann ist das schon ein Unterschied. Aber also Cam Newton war jetzt wirklich dann im Laufe der Saison.
Absolut.
Kommen wir zu den Buffalo Bills. Also nachdem wir unsere Free Agency oder Free Agents, nee, anders gesagt, Top Free Agents Defense Folge aufgenommen haben, ging das los mit den Verlängerungen, und dann wurde hier der noch gehalten und dann wurde der noch getaggt, und so fielen nach und nach einige unserer Top-Leute aus unserem Ranking raus. Unter anderem auch Matt Milano, den wir ja auf einem geteilten 10. Platz hatten sogar. Aber das ist nicht der einzige, mit dem die Bills die Verträge verlängert haben.
Nee, genau. Die Bills haben tatsächlich ihre beiden wichtigsten Free Agents, würde ich so sagen, gehalten. Nämlich Matt Milano und eben Darrell Williams, den Right Tackle. Das ist schon ein Statement irgendwo, dass die Bills zwei Free Agents, die sicher auf dem Markt gute Verträge bekommen hätten. Und ich würde behaupten, in beiden Fällen, dass sie mehr Geld verdient hätten, wenn sie auf den Markt gekommen wären. Gerade Milano, nachdem ja Lavonte David vom Markt war, wäre der ja der, also für die meisten Teams wäre das der Nummer 1 Linebacker auf dem Markt gewesen. Der hätte sicher mehr Geld bekommen auf dem Markt. Und Darrell Williams vermutlich auch. Das ist schon ein Statement, dass sie das vor dem Start eben der Free Agency noch schaffen. Und es passt so ein bisschen ins Gesamtbild in Buffalo aktuell, wo ja auch mehrere Veterans auf Geld wirklich verzichten. Mario Addison, Vernon Butler, da waren ein paar Kandidaten, die jetzt tatsächlich nicht nur umstrukturiert haben, sondern auch kleinere Paycuts in Kauf genommen haben. Aktuell ist es definitiv eine Franchise, wo die Spieler bleiben wollen.
Und die Coaches auch.
Und die Coaches Brian auch, Dable. Richtig, absolut. Wenn wir mal kurz auf die zwei schauen, also Matt Milano sind 4 Jahre 41,5 Millionen, knapp 24 Millionen garantiert. Cap Hit ist eigentlich ganz gut aufgeteilt, wird dieses Jahr nur 8 Millionen gegen den Cap zählen. Der Vertrag ist jetzt kein Schnäppchen, würde ich so sagen. Gerade die Garantien, 24 Millionen Dollar, das ist schon ordentlich. Aber wie gesagt, wenn er auf den Markt gekommen wäre, hätte er vermutlich noch mal ein gutes Stück mehr kassiert. Das Einzige, wo ich halt mir so ein bisschen drüber Gedanken gemacht habe, wo man, glaube ich, diskutieren kann, ob Buffalo diese 10 Millionen im Schnitt im Jahr vielleicht lieber in eine Nummer 2 Edge gesteckt hätten, wie einen Romeo Okwara beispielsweise, über den wir ja gesprochen haben. Gerade weil Milano ja nun mal wackelig ist gegen den Run, was das Tackling angeht. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen in der Defense-Folge. Aber gleichzeitig ist er auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil der Bills-Defense. Das würde ich schon so sagen.
Müssen wir noch was zu Darrell Williams sagen? Du hast ja das so klingen lassen, als wäre es relativ also wäre es ein No-Brainer aus Bills-Sicht zumindest.
Ja, zu den Konditionen glaube ich schon. Also sind 3 Jahre bei ihm nur. Aber auch nur 14 Millionen garantiert, 24 Millionen insgesamt. In meinen Augen für einen Starting Right Tackle erstmal ein sehr guter Deal. Du hast ein bisschen die Gefahr, so wie konstant kriegst du diese Leistung, die er letztes Jahr gezeigt hat von ihm. Aber die Bills kommen auch nach 2 Jahren sehr, sehr gut, problemlos sozusagen finanziell gesehen, aus dem Vertrag wieder raus. Also in meinen Augen 2 super Deals, und die Bills für mich, wir werden nächste Woche so ein bisschen über Gewinner und Verlierer sprechen, Free Agency Gewinner und Verlierer. Aber bevor es sozusagen richtig losgeht, die Bills für mich eigentlich schon so ein kleiner Gewinner mit dem Sternchen hinter, dass man drüber diskutieren könnte, ob die 10 Millionen in einen Linebacker unbedingt so der beste Wert ist. Aber vom Gesamtbild her, das Buffalo aktuell abgibt, haben die schon einiges richtig gemacht. Auch wenn sie natürlich auch ein Team waren, das das Geld schaffen, also oder Platz schaffen musste. Die haben sich ja unter anderem auch von John Brown getrennt.
Dann kommen wir zu den Saints. Da gab es auch ein paar News, mehrere News. wir hatten auch nicht, also bei mir in den Notizen steht jetzt Kader-Cutdowns, aber da gab es ja auch einen Franchise-Tag, der mehr oder weniger überraschend war.
Den hatten wir nämlich noch nicht drin. Und genau. Das war ja eben auch ein Spieler, den wir in unseren Top-Defense-Free-Agents hatten, nämlich Marcus Williams, der Safety. ich glaube nicht wirklich haben Leute damit gerechnet, dass die Saints noch einen Franchise-Tag unterbringen mit dem Cap-Space, den sie kreieren müssen oder den sie freischaufeln müssen, dann bis zum Start des neuen Liga-Jahres. Ich dachte mir, das ist nochmal ein ganz guter Punkt, um so ein bisschen darauf hinzuweisen, wie sie das alles jetzt geschafft haben. Also, sie sind ja jetzt kurz davor, sie werden zeitnah unter den Cap kommen. Ich vermute, dass es mit Vertragsverlängerung von Ryan Ramczyk und oder Marshon Lattimore passiert. Könnte mir vorstellen, dass wir das entweder heute am Sonntag noch sehen oder dann eventuell früh am Montag mal schauen. Aber wie sie das geschafft haben, sie mussten ja über 60 Millionen Dollar Capspace kreieren. Es ist natürlich eine Mischung irgendwo aus Umstrukturierungen, aus Entlassungen, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Nur, um dass ihr mal so ein grobes Gefühl kriegt, habe ich mal so die wichtigsten oder die größten Zahlen sozusagen rausgeschrieben. Wen sie entlassen haben, das ist Malcolm Brown, spart 5 Millionen Dollar. Das ist Janoris Jenkins, der Nummer 2 Corner, spart 7 Millionen. Quan Alexander, 13 Millionen. Emmanuel Sanders, 6,5 Millionen. Sie haben ihren Panther entlassen, Thomas Morstead, 2,5 Millionen. Sie haben Nick Easton entlassen, das hat 6 Millionen Dollar gegen den Cap gespart. Also das sind alles Entlassungen gewesen. Und dann haben sie ja auch noch umstrukturiert. Und umstrukturiert heißt ja letztlich einfach nur, die Cap-Hits auf die nächsten ein bis zwei Jahre letztlich geschoben. Das war Michael Thomas, war Malcolm Jenkins, Andrew Speed, Cam Jordan, DeMario Davis, Will Lutz, der Kicker, haben sie auch umstrukturiert. Also man sieht schon, wie viel sie da eigentlich machen mussten. Deswegen diese ganze Diskussion hier, Cap ist fake und die Saints schaffen es ja doch wieder. Ja, sie schaffen es, aber sie mussten auch echt viel dafür opfern. Und sie werden dieses Jahr unter den Cap kommen. Natürlich werden sie das schaffen. Sie werden auch ein bisschen Flexibilität haben, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass sie einen James Winston halten. Aber dieses Thema wird sie noch die nächsten zwei Jahre begleiten. Das ist nichts, was mit diesem Jahr jetzt irgendwie abgeschlossen ist, weil sie jetzt unterm Cap sind.
Was passiert denn, wenn ein Team nicht unterm Cap ist?
Ja, es gibt verschiedene Strafen, die Liga dann verhängen kann. Also es gibt logischerweise Geldstrafen, ist, glaube ich, so das softeste Mittel sozusagen. Dann können Draftpicks gestrichen werden. Und dann können auch tatsächlich Verträge annulliert werden von der Liga, wenn es ins Extremste geht.
Du hast jetzt gerade sehr viel von Entlassungen gesprochen, die die Saints tätigen mussten. Die Chiefs haben auch welche getätigt, die aber durchaus überraschend waren. Also da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und ich glaube auch viele Football-Fans allgemein, also viele unserer Hörer und Hörerinnen, aber auch Chiefs-Fans, glaube ich, haben da nicht schlecht gestaunt, als die Chiefs ihre beiden Starting Offensive Tackles entlassen haben.
Ja, und auch so irgendwie auf einen Schlag, ne? So hier, ach, wir haben uns beide entlassen. So.
Ja, genau. Ich habe nämlich die News von einem gelesen und war schon überrascht und dachte so, okay, ja
aber Fischer kam, glaube ich, zuerst.
Genau, Fischer habe ich gelesen. Er war schon so, oh, interessant, okay, hätte ich nicht mit gerechnet unbedingt. Und dann lese ich irgendwo, entlassen ihre beiden Tackles. Ich so, Moment, da hat jemand was durcheinander bekommen. Das war doch nur einer, von dem ich gelesen habe. Aber es waren tatsächlich alle beide.
Ja, genau. Mitchell Schwartz, der Right Tackle eben auch. Also erstmal, ja, ging mir auch so. Ich habe es nicht erwartet, dass sie beide entlassen. Bei Schwartz hatte ich mir fast eher noch gedacht, weil das waren ja diese Rückenprobleme. Und mich würde es ehrlicherweise nicht wundern, wenn der seine Karriere beendet. Mhm. Fischer hat sich halt die Achillessehne gerissen. Da muss man ehrlicherweise schauen, inwieweit der für die kommende Saison auf 100% kommt. Oder ob der vielleicht erst so, weiß ich nicht, ab Woche 6, Woche 8 dann wirklich eine Verstärkung ist für ein Team. Aber klar, nach dem, was im Super Bowl passiert ist, war das so irgendwie gegen jedes Bauchgefühl, dass sie ihre beiden Tackle entlassen, wo wir gesagt haben, ja gut, die kriegen sie ja aber wieder. Insofern jetzt nicht in Panik verfallen. Jetzt kriegen sie nicht mehr wieder. Aber gut, wie gesagt, es gibt deutliche Fragezeichen wegen Verletzungen. Kansas City spart 18 Millionen Dollar gegen den Cap mit den beiden Entlassungen. Und es wird eben, das ist halt auch so eine Erkenntnis, die wir jetzt schon haben am Sonntag, wo wir heute aufnehmen, wo die Teams schon viel gemacht haben, viel umstrukturiert Spieler entlassen haben. Es wird viele dieser Mid-Tier-Tackles dieses Jahr geben, wo du auch aus Chiefs-Sicht dir wahrscheinlich ein, zwei holen kannst für deutlich weniger Geld. Also wenn man es so ein bisschen überspitzt zusammenfassen will, werden sie im Idealfall wahrscheinlich versuchen, einen gewissen Qualitätsverlust in Kauf zu nehmen auf den Tackle-Positionen, aber das dann eben für viel weniger Geld. Und natürlich, du hast nicht mehr die Fragezeichen wegen der Verletzungen, die im Hinterkopf mitgehen. Also, sie werden, denke ich, eines dieser Teams sein, was ein, zwei günstige Veterans holt und dann garantiert, wenn ihr Mock-Drafts euch anschaut, bis zum Draft, dann wird Kansas City mit dem Pick 31 sehr häufig jetzt den Tackle bekommen.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir die Chiefs O-Line bezüglich dann zu den Gewinnern oder den Verlierern zählen. Sowohl nach der Free Agency, dann aber vor allem nach der ganzen Offseason. Weil da ist natürlich jetzt ein besonderes Augenmerk drauf, ne? Nach dem Super Bowl, den du angesprochen hast, und jetzt eben den beiden Entlassungen.
Ja, sie haben noch, das muss man vielleicht noch sagen, sie haben ja noch Lucas Niang, den Tackle, den sie letztes Jahr in der dritten Runde gedraftet haben. Den haben wir ja noch gar nicht gesehen, weil der das Corona-Opt-out gewählt hat. Der hat ja gar nicht gespielt.
Stimmt, da war ja was. Apropos Super Bowl. Die Tampa Bay Buccaneers, da gab es auch einiges zu vermelden. Und zwar haben sie sich in Sachen, den hatten wir noch drin, ne? Den Franchise-Tag.
Für Godwin, ja, den Godwin. Der kam während der Aufnahme, genau. Kam der rein, ja.
Der kam ganz am Ende noch rein, den hatten wir und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir aber mal gucken, welchen ihrer beiden Top-Defense-Free-Agents sie halten können und wen nicht. Sie haben sich letztendlich erstmal mit Lavonte David einigen können, aber nicht nur das, auch bei Tom Brady gab es Neuigkeiten.
Genau, Brady, das war auch in der Diskussion schon eine Weile, wird sein Vertrag oder hat seinen Vertrag verlängert. Es ist ein 4-Jahres-Vertrag aus Cap-Sicht, aber das könnt ihr ganz schnell wieder vergessen, die 4 Jahre. Es geht eben nur darum, den Cap-Hit aufzuteilen. Das sind diese Void-Years, um den wir jetzt auch schon einige Male gesprochen haben. In der Realität ist es eine Vertragsverlängerung um 1 Jahr, also für 2022, mit einem Deal, der dann eben für 2023 einen Dead-Cap hinterlässt. Das sind eben diese Void-Jahre, die dann da zusammenfallen gewissermaßen. Also falls Brady sozusagen nach 2022 zurücktritt oder halt nicht mehr in Tampa spielt, dann wird er trotzdem noch den gegen den Salary Cap zählen. Im Kern natürlich ein Move, der Brady erstmal 1 Jahr länger hält. Klar, das wäre ja sonst sein letztes Vertragsjahr gewesen, die kommende Saison. Und aber eben auch ein Move, der jetzt Tampa deutlich mehr finanziellen Spielraum dieses Jahr gibt. Weil, was haben sie gemacht? Der Cap-Hit von Brady wurde dann im Zuge dieser Vertragsverlängerung für dieses Jahr um fast $19 Millionen runtergeschraubt. Diese $19 Millionen wurden eben in Boni umgewandelt, die dann auf diese vermeintliche 4-Jahres-Zeit verteilt werden. Deswegen der Dead Cap 2023, wenn er dann nicht mehr da wäre. Im Kern ist es nochmal ein 2-Jahres-Vertrag über $50 Millionen, der Tampa kurzfristig mehr Spielraum gibt und den Cap-Hit in die Zukunft schiebt. Und das ist ja so ein bisschen generell das Thema dieser Offseason. Klar, Cap geht runter, wir haben die neuen TV-Deals am Horizont, wir wissen, der Cap wird hochgehen. Deswegen ist es diese Verträge mit diesen Void Years, das haben ja auch die Cardinals mit J.J. Watt zum Beispiel gemacht. Das ist ein Mittel, was ihr häufig dieses Jahr sehen werdet. Und gerade Tampa Bay ist halt ein super Beispiel dafür, weil das ist eigentlich ein Team, wenn wir mal so ganz, ganz kurz die Salary Cap Nerd-Brille aufziehen. Tampa Bay ist ein Team, das eigentlich diese Verträge so nie gemacht hat, die eigentlich nie Verträge gemacht haben, die Dead Cap Hits vor sich schieben, Void Years sowieso überhaupt gar nicht gemacht haben. Grundsätzlich die Verträge anders strukturiert als viele andere Franchises. Immer eher so nach dem Motto, wir zahlen für das eine Jahr, wir zahlen für das nächste Jahr, aber wir zahlen nicht jetzt einen Cap-Hit oder wir zahlen nicht jetzt was, um dann den Cap-Hit 3 Jahre vorauszuschieben oder irgendwie sowas. Dieses Jahr machen sie es eben auch. Sie haben es für Brady gemacht, sie haben es auch für Lavonte David gemacht, um den finanziell unterzubekommen. Und es sind, also auf der einen Seite ist es die Cap-Situation, aber Tampa ist natürlich auch jetzt im Titelfenster, klar.
Genau, und da möchte ich kurz eine Nachfrage stellen. Du hast gerade gesagt, Tom Brady, 2 Jahre, 50 Millionen. Würde bedeuten 25 Millionen pro Jahr. Das ist klar, Tom Brady ist aus Quarterback- oder aus Footballspielersicht relativ alt, aber er hat auch gerade sein Team zum Super Bowl-Sieg geführt. Man könnte ja natürlich eigentlich jetzt erwarten, dass der sich das natürlich auch fürstlich honorieren lässt und in eine andere Preiskategorie mal geht. Ist das wieder ein Beweis dafür, dass Tom Brady das ein oder andere Millionchen spart sozusagen oder nicht verlangt, damit das Team um ihn herum besser ist?
So würde ich es in dem Fall, glaube ich, nicht sagen. Weil eben, du hast das Alter angesprochen. Also wir reden halt davon, dass er jetzt noch mal $25 Millionen für seine Saison zugesichert bekommen hat, wenn er 45 ist.
Und ja, okay.
Also vielleicht, ja. Aber also klar, wenn er dann immer noch auf dem Level spielt, dann ist es ein günstiger Deal.
Aber er ist Quarterback Nummer 13. Auch ein Drew Brees würde so viel oder war bei einem Jahresgehalt von 25 Millionen und der ist ja in einem ähnlichen Alter unterwegs. Der ist auf so einem Level wie Derek Carr beispielsweise. Und nee, ich finde, ist er ja schon deutlich besser als einige, die vor ihm sind. Ja. Und ich finde, dann ist das Alter auch nur noch so ein sekundärer Faktor.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen die Teams natürlich trotzdem berücksichtigen, wenn die Verträge rausgeben. Und ich sehe bei Brady, stimme ich dir voll zu, gemessen an seiner Leistung. Und wenn wir es mit anderen Quarterbacks vergleichen, ist es ein günstiger Deal aus Teamsicht. Und wenn er halt, wenn wir sagen, okay, Brady ist Brady, der spielt mit 45 auch noch auf diesem Level, dann ist der Deal sozusagen, ist er dann immer noch ein guter Deal. Überhaupt keine Frage. Aber das Risiko musst du halt schon mit einkalkulieren. Und ich weiß, es ist Brady und die allermeisten von uns, inklusive mir selbst, die, die heute die NFL verfolgen, kennen gar keine NFL wirklich, wirklich ohne Brady so richtig. Aber auch Brady wird irgendwann an diese sprichwörtliche Wall kommen und wird es auch bei ihm dann schnell bergab gehen. Irgendwann wird es auch Brady treffen. Und dieses Risiko sozusagen musst du ja als Team zumindest ein bisschen im Hinterkopf haben.
Ich glaube, das war unsere Newsliste, unser kleines News-Update. Ist noch irgendwas übrig geblieben, was wir jetzt noch nicht thematisiert haben?
Ich glaube, nichts Besonderes. Also der David, vielleicht um den ganz kurz noch anzusprechen.
Ja, stimmt, Lavonte David,
der, ja. Genau, ähnlich strukturiert, auch mit 3 Void-Jahren arbeiten sie da, also schieben den Capit da auch vor sich her. Der Capit für Lavonte David wird sogar nur bei 3 Millionen Dollar liegen in dieser Saison, obwohl es ein 2-Jahres-Vertrag über 25 Millionen ist, den er abgeschlossen hat.
Also im Vergleich zu Matt Milano sieht das jetzt für mich erstmal von außen betrachtet nach einem sehr guten Deal aus.
Absolut, ja. Auch da wieder ganz klar das Bild, ich will bei diesem Team bleiben. Wir haben jetzt ein 2-Jahres-Fenster mit Brady noch und da wollen wir schauen, ob wir noch einen Titel gewinnen können. Für mich so ein Takeaway davon schon mal eben, wie krass dünn der Off-Ball-Linebacker-Markt jetzt ist mit David und Milano vom Markt. Da reden wir halt jetzt von KJ Wright, Kyle Van Noy, Jayon Brown von den Titans, das sind so die Top-Kandidaten, aber so wirklich eine.
Und Calvin Neu ist ja dann auch noch mal ein ganz anderer Spielertyp, oder?
Richtig, ja. Der auch nur für einige Defenses wahrscheinlich zurück zu den Patriots geht. Das wird mich jedenfalls nicht wundern. Aber ja, da ist schon nicht mehr so wahnsinnig viel Qualität. Mhm. Und dann auf der anderen Seite natürlich, was man echt sagen muss, ist die Wide-Receiver-Qualität. Hatten wir das letzte Woche noch angesprochen, dass Golladay nicht den Tag bekommt. Ich glaube, das kam auch während der
Das kam, glaube ich, danach, ja.
Oder kam danach, genau. Also Kenny Golladay eben wird ja nun mal nicht den Franchise-Tag bekommen, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Weil selbst Alan wenn
Robinson hat ihn dann noch bekommen.
Genau,
Robinson, das war auch noch nicht mit drin.
Richtig, ja. Bei Golladay hätte ich mir halt gedacht, selbst wenn sie ihn Tag und traden, würden sie mehr kriegen als den Compensatory-Pick dann. Aber der wird auf den Markt kommen. Will Fuller hat den Tag nicht bekommen. Juju hat den nicht bekommen. Corey Davis hat den nicht bekommen. Also da ist schon echt viel Qualität ja. Auf Wide Receiver, die da jetzt auf den Markt kommt.
Darüber sprechen wir dann in unserem Free Agency News Update Teil 2. Wann das genau kommen wird, können wir euch noch nicht sagen. Vermutlich am Dienstag. Wann genau am Dienstag, das werdet ihr erfahren, wenn ihr uns auf Twitter und auf Instagram folgt. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Aber das soll's fürs Erste gewesen sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen Restsonntag sozusagen. Eine schöne Woche und wir hören uns ja dann auch schon bald wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.